herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute weigert sich Jan Wegener, ein Intro zu sprechen. Jan, warum weigerst du dich?
Na, mir war halt einfach jetzt nicht danach. Es ist schon spät abends und mir ist zu heiß.
Okay, bei uns ist auch sehr heiß, bald 12 Grad. Wie warm ist es bei dir?
Na, ich nehme mal an, so über 25.
Okay, das ist wirklich wärmer.
Abends um 9.
Ein Grund mehr nach Australien auszuwandern, oder?
Ja, also das Wetter gerade hier an der Sunshine Coast ist schon immer sehr nett, wobei es hat sehr viel geregnet in letzter Zeit. Das war jetzt nicht ganz so schön. Da haben ja auch diverse Sachen mal angefangen zu schimmeln. Sogar, ich habe neulich den Schrank durchwühlt, da habe ich dann einen alten Blitz gefunden und aus irgendeinem Grund hat das Gummi an dem Blitz angefangen zu schimmeln. Und ein paar von meinen alten Rucksäcken haben auch angefangen zu schimmeln, aber glücklicherweise haben meine neuen Rucksäcke nicht geschimmelt.
Super, lass uns auf jeden Fall später über das Thema Rucksäcke sprechen, das ist auf jeden Fall interessant. Aber wenn es jetzt so warm bei dir ist, Hand aufs Herz, kommst du noch ins Schwitzen oder hast du dich schon dran gewöhnt?
Also es dauert immer einige Zeit, wir waren ja auch in Melbourne über Weihnachten zum Beispiel und da ist die Temperatur, ist es halt nachts immer so kalt und das ist hier gar nicht. Also kalt, so 12, 15 Grad. Und da ist es schwieriger eigentlich. Jetzt, wenn man hier so ist, dann ist es den ganzen Tag immer warm. Natürlich schwitzt man noch, aber man gewöhnt sich da einfach dran. Und es ist mehr so, dass einem das jetzt immer schon unangenehm kalt auffällt, wenn man mal irgendwo hinfährt, wo es nachts so unter 20 ist, weil das passiert hier eigentlich fast gar nicht.
Ja, und genau dafür habe ich den Tipp der Woche, was sage ich, den Tipp des Jahres mitgebracht, ja. Ich habe nämlich immer das Problem, dass meine ganzen Klamotten, die ich viel Outdoor beim Sport und so weiter trage, immer irgendwann anfangen zu riechen, bevor man die überhaupt anzieht. Und ich habe einen neuen Trick gelernt, den ich so phänomenal finde, dass ich den raushauen muss, weil ich glaube, das haben viele
waschen.
Mit den Outdoor-Klamotten. Waschen bringt ja nicht genug manchmal. Und zwar gibt es so Sprühgallseife von Dr. Beckmann, übrigens der Premium-Partner dieses Podcasts. Jedenfalls gibt es diese Dr. Beckmann Sprühgallseife. Und wenn man seine T-Shirts, die das haben, einfach damit einsprüht und eine halbe Stunde liegen lässt, bevor man in die Waschmaschine steckt, geht dieser Geruch wirklich raus. Also da kann man auf einmal auch die ganzen Outdoor-Klamotten, die man nicht mehr anziehen wollte, auf einmal ein zweites Leben einhauchen. Und das, wie soll ich sagen, das hat mich sehr geflasht, weil ich auf einmal 30 T-Shirts auf einmal neu gewonnen habe, die ich eigentlich nicht mehr anziehen wollte. Von daher war das so für mich Tipp des Jahres. Ich kann es ja bestimmt auch nach Australien schicken.
Ja, ich rieche eigentlich immer angenehm.
Okay, dann freut uns das, dass du immer angenehm riechst. Wir können es leider nicht überprüfen aufgrund der Entfernung.
Ja, einfach mal ganz tief einatmen, dann klappt's vielleicht.
Ja, dann lass uns doch mal wechseln zum richtigen Fotothema. Und zwar zu dem Thema Bild- und Videoverkäufe. Ich habe ja aufgrund meines Wettbewerbserfolgs beim Wildlife Photographer of the Year gab es eine relativ bekannte Galerie, die auf mich zugekommen ist und mein Bild verkaufen wollte. Hat das jetzt gemacht für einige Monate. Und ich habe jetzt so die Ergebnisse bekommen. Weißt du, wie viele Prints ich über die verkauft habe?
Ich würde jetzt mal tippen, eher nicht so viele.
genau einen.
Das ist auch so meine Erfahrung eigentlich.
Also ich habe in der Zeit selber über Social Media Anfragen mehr Bilddrucke verkauft als die über ihre ganze Galerie. Also ich fand das wirklich lächerlich schlecht. Also ich habe irgendwie erwartet, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht reich werden, aber ich habe irgendwie schon erwartet, dass das so richtig viel mehr ist. Also ich keine Ahnung, 20, 30 hochpreisige Prints, hätte ich gesagt, wäre ja ganz nice, aber eins fand ich jetzt echt sehr, sehr lächerlich für den Versuch. Aber ich meine, dafür versuchen wir ja neue Sachen, um zu schauen, wie es läuft. Und ich habe ja gesehen, dass du jetzt auch probierst, Bilder zu verkaufen über Shutterstock. Ist das richtig?
Eher ungewollt, würde ich mal sagen. Also erstmal kann ich so sagen, meine Erfahrung mit Prints ist so ähnlich wie deine. Es kommen manchmal Leute auf einen zu oder Leute fragen auf Instagram mal oder so, aber ich habe eigentlich fast aufgehört zu versuchen, Bilder insgesamt zu verkaufen, aber auch Prints zu verkaufen. Prints ist immer ein Riesenaufwand und im Endeffekt kommt wenig bei rum. Und dann habe ich ja jetzt neulich, also ich habe jetzt gerade gestern oder heute, muss ich eigentlich sagen, ein neues Bild von mir bearbeitet, was etwas schwierig war, weil das war hohe ISO, eine geile Szene, aber alles war auch so ein bisschen grünstichig. Und da wollte ich mal gucken, wie so der eine Vogel aussah, da einfach ein paar Vergleichsbilder auf Google finden, damit ich die Farben da richtig hinkriege. Für sowas nehme ich übrigens immer gerne Selective Color Layers in dem neutralen Channel. Da kann man die Farben gut hin und her verschieben. Und dabei ist mir halt aufgefallen, also ich gebe Paradise Riflebird auf Google ein und sehe dann, das ist ja ein komisches Foto. Also erstmal ist es überhaupt kein Paradise Riflebird. Und dann denke ich so, das sieht doch genau aus wie mein Foto. Aber die Szene habe ich eigentlich noch gar nicht so bearbeitet. Und dann denke ich mir, hä, das ist doch aber mein Footage. Und dann habe ich rausgefunden, dass da jetzt irgend so ein ganz kluger Typ ist, der tausende Screenshots von den Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht hat und dann da die Bilder verkauft.
Ja, also ich muss dazu sagen, ja, ich habe ja auch schon Screenshots angefertigt hier für den Podcast und ich war's nicht.
Ah. Das glauben wir dir jetzt mal ausnahmsweise.
Ja, der heißt nicht zufällig Radomir und kommt aus Deutschland bei Shutterstock.
Nein, aber danach, jetzt lass uns mal damit aufhören, da habe ich nämlich auch noch eine lustige Airbnb-Geschichte, erinnere mich mal daran danach.
Gerne, aber wie ging es denn jetzt weiter? Jetzt hast du festgestellt, die haben deine Bilder geklaut und was hast du gemacht?
Ja, so in der Regel weiß man ja schon, dass es schwierig ist, was zu machen und ich habe dann mal geschrieben an Shutterstock und da schrieben die mir dann eine total lächerliche E-Mail zurück. Ja, hier, wenn das wirklich ihre Bilder sind, dann gibt's hier den Prozess und da war dann so eine Auflistung von ungefähr 35 Schritten, die ich pro Bild, was ich gerne gelöscht haben möchte, ausfüllen muss und dann noch genau jedes Bild mit Beispiel belegen, dass es wirklich meins ist. Das heißt, es würde mich ungefähr wahrscheinlich so 7 Wochen jetzt dauern, bis ich das alles gelöscht hätte. Von daher muss ich jetzt wahrscheinlich einfach so tun, als hätte ich das nie gesehen und sagen, naja, hier macht er halt 3 Euro mit meinen Bildern.
Das ist echt scheiße. Also ich meine, der Stefan Forster hatte das gleiche Problem. Bei dem wurden ja ganze Videosequenzen geklaut über eine ähnliche Plattform. Und der hat das ja vor mehrere Gerichte gezogen, hat auch aber leider am Ende des Tages das Ganze eingestellt. Das hat da richtig viel Geld verloren oder verbrannt, wie auch immer. Und am Ende auch die Flinte ins Korn geworfen. Und das ist echt sehr, sehr schade, dass so etwas am Ende des Tages passiert überhaupt.
Na, ich sag mal, es ist auch die Einstellung von jetzt so einer Agentur wie Shutterstock. Die wollen halt nur die Bilder haben und die wollen damit Geld machen. Denen ist das eindeutig scheißegal, wo die herkommen oder was damit los ist, was halt etwas bedauerlich ist, sage ich mal, gerade weil das ist ja was ständig passieren muss und sie zeigen ja damit eindeutig kein Interesse, dem entgegenzutreten.
Ja, das stimmt. Also haben die ja sehr, sehr viele solcher Bilder und am Ende des Tages, wenn die weit genug von dir wegsitzen und du keine rechtliche Handhabe hast, dann ist es einfach traurig, dass sowas passieren kann.
Jetzt guck mal, die wissen ja auch, dass es sich, sorry, Zeitversetzt. Die wissen ja auch, dass es dich nicht lohnt, da was zu machen. Deshalb machen die auch nichts. weil ich gehe jetzt auch nicht zum Anwalt, weil da ein Typ vielleicht jetzt 3 Euro mit einem geklauten Bild gemacht hat, weißt du?
Ja, ja, klar, das ist denen ja auch vollkommen klar und deswegen machen sie das auch einfach so. Jetzt hast du ja im Vorfeld von einem Grünstich gesprochen und gerade eben mir auch schon Bilder geschickt, die ich auf dem Handy geguckt habe, ob die Bearbeitung mehr oder weniger Grünstich hat. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich das zweite besser fand. Jetzt habe ich mir das aber nochmal auf meinem ISO-Monitor angeguckt. Ja. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass sich nicht nur die Farben verändern, sondern auf einmal wird auch der linke Flügel dicker und der Schnabel des anderen Vogels kürzer. Was treibst du denn da?
Ich hatte nur an dem einen, ich fand den einen, weil das so ein ganz symmetrischer Vogel war, fand ich, dass der linke Flügel etwas breiter aussah. Deshalb hatte ich den etwas mit dem Liquifier rangeschoben, nur zum Test, ob mir das besser gefällt oder nicht. Habe ich mich noch nicht entschieden, aber ist ja interessant, dass dir das aufgefallen ist. Aber wäre dir auch natürlich nur aufgefallen, weil du zwischen den zwei Bildern hin und her klickst. Sonst natürlich
ja, klar, ich klicke halt hin und her und das ist total witzig, weil der eine Schnabel wird kürzer und der Flügel wird breiter.
Eigentlich den Schnabel habe ich nur ungewollt damit gemacht.
Ja. Jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich beide Bilder in die Shownotes packen, nehme ich an. Und auf Shutterstock natürlich.
Und da natürlich auch, ja.
Genau. Jetzt wolltest
du. Naja, aber so mit dem. Nee, ich wollte nur sagen, ja, mit dem Bearbeiten, das ist immer so eine Sache, gerade mit so Bildern, die man mit hohen ISO im Regenwald oder so aufnimmt, da dauert es auch manchmal ganz schön lange, weil irgendwie du hast so 3 verschiedene Farbstiche an verschiedenen Stellen auch in dem Bild oder so ist. Also ich fand das ganz schwierig. Das Weibchen ist ja zum Beispiel grau, aber das hat die ganze Zeit so einen komischen lila Stich gehabt, aber alles andere ist grün. Das heißt, du musst dann da schon etwas mehr so mit Masken hantieren und so, wie ich auch in meiner Masterclass immer zeige, damit man da dann doch irgendwie mal auf ein gutes Endergebnis kommt.
Ja, was ist dir eigentlich aufgefallen beim Entrauschen? Du sprichst ja gerade von hohen ISOs, dass man, wenn man in Photoshop entrauscht mit dem neuen Tool, dass du nur die Wahl hast bei dem Verbessern entweder entrauschen oder interpolieren?
Ist mir noch nicht aufgefallen, aber vielleicht musst du erst das eine machen und dann das andere.
Das geht ja dann nicht mehr, weil du ja dann einen DNG-File hast und im DNG-File geht das nicht mehr.
Also weil beides eine neue Datei erstellt.
Genau, also du erstellst eine neue Datei und dann, wenn du die neue Datei erstellt hast sozusagen, dann kannst du nicht noch ein anderes Verbessern-Tool drüber laufen lassen. Zumindest war das früher der Fall. Bevor ich das jetzt hier fälschlicherweise behaupte, ich teste das jetzt nochmal live mit, weil das ausgewählte Foto wurde bereits vollständig optimiert, bekomme ich dann als Fehlermeldung.
Also, okay, interessant.
Das heißt aber im Umkehrschluss, weil viele ja sagen, ja, ich kann ja auch eine Kamera mit weniger Auflösung kaufen, dann interpolieren. Das ist zwar schön und gut, aber da kann man nur entrauschen oder interpolieren, weil ich würde ja tatsächlich gerne manchmal beides machen mit einem Bild. Und da finde ich es halt schade, dass das nicht geht. Aber falls vielleicht ein Zuhörer eine Idee hat, wie das gehen könnte, wäre ich da auf jeden Fall dankbar oder interessiert, das zu erfahren. Weil wenn ich quasi jetzt einmal verbessert habe, also entweder interpoliert oder eben entrauscht habe, dann darf ich das nicht wieder, weil Photoshop mir dann einfach sagt, das Bild wurde schon vollständig verbessert.
Da frage ich mich ja jetzt auch, was ist, wenn du jetzt zum Beispiel Topaz Gigapixel benutzt, kannst du dann das trotzdem nicht entrauschen? Müsstest du das dann erst komplett quasi bearbeiten, klein, dann abspeichern und dann interpolieren mit so einem Programm zum Beispiel?
Ich weiß gar nicht, ob Topaz mit DNGs arbeitet oder nicht. Da bist du ja mehr drin als ich, weil diese ganzen Verbesserungstools, die gehen eben bei Adobe nur mit dem RAW-Format und dann eben nur eine Sache und nicht zwei Sachen.
Bei Topaz nehme ich ja in der Regel, doch, aber bei Topaz, ich glaube, es gibt ja auch dieses Foto AI jetzt, wo man alles auf einmal machen kann, da kannst du entrauschen und vergrößern und was weiß ich, aber benutze ich eigentlich nicht, weil ich sowieso eigentlich kein Fan davon bin mit den kleinen Megapixel-Kameras. Heute ist übrigens auch lauter Koffer bei mir angekommen mit ganz viel Sony-Gear, was ich über die nächsten Wochen mal benutzen werde. Das wird auch ganz interessant sein. A9 III, A1, ein 600er, ein 300er und ich glaube noch irgendwas anderes, vielleicht 200 bis 600 oder so. Mal sehen, wie mir das gefallen wird.
Dann bin ich mal gespannt und dann werden wir darüber bestimmt auch demnächst sprechen. Du wolltest noch eine Airbnb-Story raushauen, bevor wir uns dem vorigen Thema weiter widmen.
Ja, weil das war jetzt schon die zweite Geschichte diese Woche. Also ich habe so erst vor ein paar, vielleicht zwei Wochen, hat mir jemand auf Facebook geschrieben, ob er mein Airbnb auf Mallorca mieten kann. Und auf Facebook kommt ja immer so viel Spam, dachte ich mir, was ist denn das wieder so ein Scheiß? War auch so ein komischer Link, habe ich gar nicht drauf geklickt. Und dann schrieb er mir nochmal und dann schrieb mir gestern so ein russisches Influencer-Model, dass sie meine Villa gesehen hätte auf Airbnb und ob ich denn das wirklich bin, sie würde das gerne mieten. Und ich so, was denn für eine Villa? Und dann hat die mir halt den Link geschickt, habe ich mal drauf geklickt und da habe ich dann den guten Jan Erik gefunden mit meinem Profilbild und meinem halben Namen, der irgendeine Luxusvilla auf, ich glaube, es war Mallorca, für 700 Euro pro Nacht vermieten wollte. Und war wahrscheinlich auch ein Scam dann, aber im Vergleich zu Shutterstock musste man bei Airbnb, habe ich da einmal angerufen, einmal einen YouTube-Screenshot geschickt und dann war die Sache schon geklärt. Also die haben da deutlich besser reagiert, aber es war schon komisch, dass da jemand einfach deinen Namen und deine Bilder klaut und dann da irgendwie einen Airbnb-Scam abziehen will.
Also da muss ich sagen, ich finde das unfair, dass du mir deine Villa nicht zur Verfügung stellen wolltest.
Das wollte ich ja geheim halten mit der Villa.
Aber als ich tatsächlich, wenn ich mich manchmal google und irgendwas von meiner Website, dann kommt es auch vor, dass das Foto aus dem Podcast mit Felix Röser genommen wird, als das Foto von Radomir Jakubowski einfach von Google. Und dann ist da auch so ein rundes Bild, wo der Felix drin ist. Und dann steht da drunter Radomir Jakubowski und weitere Informationen zu mir. Und ich finde das immer total verrückt, dass die dann nicht das Bild von über mich von der Website manchmal nehmen, sondern einfach das Bild von irgendjemandem aus meinem Blog beziehungsweise aus den Shownotes nehmen und dann eben auch entsprechend als mich präsentieren. By the way, die Shownotes mit den beiden Bildern, wo die Flügel größer und kleiner werden vom Jan, die findet ihr wie immer unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Jetzt hast du eben angesprochen, dass deine Rucksäcke geschimmelt sind. Sind denn auch deine neuen Rucksäcke geschimmelt?
Meine neuen Rucksäcke sind nicht geschimmelt. Weiß ich nicht, ob die anderes Material benutzen. Es scheint ein bestimmtes Material ist hier, was immer ganz schnell anfängt zu schimmeln durch die hohe Luftfeuchtigkeit, wenn es jetzt mal regnet. Aber so, die neuen Rucksäcke haben nicht geschimmelt und auch insgesamt bin ich sehr zufrieden damit.
Hast du denn die schimmligen Rucksäcke schon mit der neuen Dr. Beckmann Gallseife eingesprüht?
Nicht mit der Gallseife, ich habe die einfach mit, ich glaube, Essig oder irgend sowas abgewischt und das geht dann auch. Die sind jetzt nicht dick verschimmelt, sondern das ist immer so fast wie Staub obendrauf.
Okay, interessant. Nee, also wie gesagt, das kennen wir ja aus unseren Breitengraden nicht. Aber wir hatten ja schon in einer der letzten Podcast-Episoden geteasert, dass wir beide momentan ein wenig am Umorientieren sind bei den Rucksäcken und dass wir da gerade am Testen sind. Aber wir hatten ja noch nichts weiter dazu verraten. Und deshalb sollten wir vielleicht an der Stelle auch den Hashtag Transparenz und Werbung benutzen, weil wir ja beide einen neuen Kooperationspartner haben, weil wir die Produkte interessant und gut finden. Ich würde behaupten, ich bin immer noch in der ausgedehnten Testphase und dementsprechend.
Also du hast ihn jetzt schon mal ausgepackt.
Ich habe ihn schon ausgepackt. Genau. Naja, also zumindest ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich bin in der ausgedehnten Testphase. Ich bin bis jetzt von vielen Sachen angetan. Manche Sachen finde ich vielleicht noch nicht optimal. Und ich habe gedacht, ich tausche mich einfach mit dir heute ein bisschen näher aus, was dir gut gefällt, was dir noch nicht so gut gefällt. Und vielleicht sollten wir dann auch überhaupt sagen, um welche Rucksäcke geht es denn überhaupt?
Und wir können ja an dieser Stelle auch gleich noch sagen, dass wir die einzigen sind, die ein Special Code für Leute haben, die Rucksäcke gerne kaufen wollen, und dafür nicht ganz so viel bezahlen wollen.
Ja, also es gibt einen Gutscheincode, ähnlich wie das gewohnt seid von mir mit den Affiliate-Links, könnt ihr auch einfach einen Gutscheincode nehmen, der nennt sich NatureBag10, also Nature wie Natur nur mit E und Bag, B-A-G und dann die Ziffer 10. Schreibe ich übrigens auch in die Shownotes rein, weil falls jemand nicht so gut NatureBag10 schreiben kann, dann sollten wir es vielleicht auch in die Shownotes reinschreiben. Aber wo benutze ich denn diesen Gutscheincode überhaupt?
Auf der Naya Evo Webseite, die du auch in die Shownotes reinmachen musst.
Und oh, gute Idee.
Ich sag mal so, ich habe ja über die Jahre viele verschiedene Rucksäcke benutzt, war ja Low Pro, F-Stop und was weiß ich, was es da noch gibt. Rucksäcke gibt es ja auch ganz viele. Und dann hat uns ja ein Bekannter von uns auf diese neuen Rucksäcke aufmerksam gemacht. Und mir hat er erstmal gleich gefallen, so einfach vom Design hat es mir sehr gut gefallen. Und sie sind halt auch sehr innovativ. Und einige Sachen, die mir an meinen alten Rucksack nicht gefallen haben, schienen sich da halt etwas verändert zu haben. Und ich habe ja dann auch mit den Foundern da gesprochen und die sind halt auch sehr bereit, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Tipps einzubringen und so. Von daher fand ich das schon mal sehr interessant. Und wie gesagt, bisher bin ich sehr angetan davon. Ich habe jetzt die Arme erst richtig getestet, als ich nach Sydney geflogen bin. Da habe ich einige Sachen reingemacht und da habe ich auch schon gleich mein neues Lieblingsteil erwischt. Das heißt, glaube ich, jetzt muss ich lügen, die Extra Small RCI. Die kann man nämlich auch mit einem Henkel, wie sagt man denn, Henkel, Tragegurt,
ich glaub,
auch als Mini-Tasche.
Lass uns vielleicht vorher noch erklären, wie das System überhaupt funktioniert, bevor du von RCI sprichst und sonst irgendwas. Das will nicht alle verlieren gerade, alle Zuhörer von vornherein. Nämlich Nia Evo, wie ich die nennen würde. Du nennst die, wie hast du gesagt? Nia Evo? Nee, wie hast du gesagt?
Nia Evo.
Okay. Wir müssen mal fragen, wie wir es richtig aussprechen, weil einer von uns macht's falsch. Jedenfalls haben die vom Grunde ein ähnliches Konzept wie das von F-Stop Gear. Das heißt, es gibt erstmal einen Nia Evo Rucksack und da kommt sozusagen eine Internal Camera Unit rein. Und die nennt sich RCI, also nicht ICU, sondern RCI. Und dieses RCI, wunderschön, das so deutsch auszusprechen, da hast du dich in die Kleine verliebt. Warum?
Hättest du mich nicht so unsanft unterbrochen, wäre ich ja darauf auch noch zurückgekommen. Aber das stimmt, die ganz Kleine gefällt mir sehr gut, weil es dadurch dazu gibt es halt ein Tragegurt. Und dort konnte ich halt dann schön das 100 bis 500er mit einer angesetzten R5 reinmachen. Und das passt dann aber gleichzeitig auch noch unten in den Rucksack rein, wenn man jetzt nicht andere Sachen reintut. Und von daher fand ich das halt sehr gut, weil gerade in Sydney, wo ich immer Sachen rein und raus machen musste und dann mal mit etwas mehr Gear oder etwas weniger Sachen mal in den Bus rein oder raus, konnte ich halt immer die kleine Tasche schnell rein und raus machen. Und von daher hat mir das sehr gut gefallen. Und ja, sonst hat man halt die anderen RCIs drin, also verschiedene Größen. Und was mir da halt gefallen hat oder was für mich hier vorgestochen hat, ist halt, dass in den 36 Liter Rucksack passt halt genau das 200 bis 800 mit einer angesetzten Kamera rein. Also würde auch das Nikon 180 bis 600 oder Sony 200 bis 600 gut mit einer angesetzten Kamera reinpassen. Und dann kannst du gleichzeitig auch noch zum Beispiel einen 100 bis 500er oder Kernwärter oder noch ein, zwei andere Kameras daneben machen. Und das geht natürlich ohne Probleme ins Handgepäck. Und was mich dann am meisten begeistert hat, ist ja, dass in dem großen 60-Liter-Rucksack mit der Extra-Large RCI kann ich halt meinen RF F4 600er mit angesetzter Kamera noch reinquetschen. Ich sag mal, es passt gerade so rein, aber das Geile ist halt, dass du damit auch noch fliegen könntest. Jetzt weiß ich nicht, ob ich unbedingt beim Fliegen die Kamera angesetzt lassen würde, aber in jedem Fall ist es schon geil, einen Rucksack zu haben, wo man halt ohne Probleme auch das 600er mit umgedrehter Sonnenblende, aber angesetzter Kamera reinstecken kann. Und dann kann ich daneben auch zum Beispiel sogar noch ein 200 bis 800 da reinstecken und aus irgendeinem Grund kann ich es auch noch als Handgepäck benutzen.
Ja, also erstmal finde ich interessant, wie viel Stuff du schon da rumliegen hast, weil ich selber habe mir nur den ganz großen Rucksack geholt und nicht die ganzen anderen Rucksäcke, muss ich vielleicht dazu sagen. Das heißt, deine Ausführungen zu den kleineren Rucksäcken kann ich jetzt nur hier im Podcast folgen, habe aber tatsächlich selber nur den ganz großen, also den 60-Liter-Rucksack im Moment zur Verfügung. Und die gibt es ja grundlegend erstmal in drei verschiedenen Größen, 26 Liter, 36 Liter und 60 Liter. Und künftig kommt noch eine 50 Liter Variante. Die ist sozusagen, glaube ich, aktuell auf Kickstarter gewesen und jetzt sozusagen wird natürlich überführt in einen normalen, in ein normales Stadium, das dann auch ausgeliefert wird. Und was mir als erstes aufgefallen war eigentlich, dass hinten der Rückenbereich breiter ist als bei meinem F-Stop-Rucksack. Ich hatte das mal nachgemessen, der ist knapp 4 Zentimeter breiter und dadurch fällt es mir leichter, Objektive und Kameras hinten reinzustopfen und rauszuholen. Das finde ich erstmal sehr positiv. Ist dir das auch aufgefallen?
In jedem Fall, das war auch eigentlich das, was mich bei meinem F-Stop-Rucksack am meisten gestört hat, dass es immer sehr schwierig war, das große Tele unter diesem Drahtbügel durchzuquetschen. Also wenn man da ein paar Kameras an der Seite hatte und dann, ich habe es immer auf die rechte Seite gemacht, da rechts noch ein 600er reinstecken möchte, dann war das immer schon ein ziemliches Gequetsche. Es ging natürlich und die sind auch gut, aber das ist jetzt doch deutlich einfacher, da Sachen rein und raus zu machen, was mir in jedem Fall auch sehr gut gefällt.
Ja, das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Also die F-Stop-Sachen sind nicht schlecht und man muss nicht unbedingt jetzt sofort seinen F-Stop-Rucksack wegschmeißen, verkaufen, wie auch immer, um sich einen neuen Rucksack zu kaufen. Aber es gibt natürlich Dinge, die uns vielleicht bei einem anderen Hersteller ein bisschen besser gefallen und wir uns deshalb überlegt haben zu wechseln. Vielleicht sollten wir das dazu sagen, weil am Ende des Tages ist es meiner Meinung nach auch nachhaltig, seinen Kram so lange zu benutzen, bis er auseinanderfällt und nicht direkt, nur weil wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt mit einer anderen Firma, loszurennen und alles zu verkaufen und neu zu kaufen. Deswegen sollten wir es vielleicht auch am Rande oder auch sehr dominant kurz erwähnen, finde ich.
In dem Fall, für mich kam ja auch die Zusammenarbeit eigentlich dadurch zustande, dass ich einen neuen Rucksack brauchte. Deshalb habe ich mich umgesehen, weil ich halt das 200 bis 800 da jetzt habe, aber das hat nirgendwo reingepasst. Also entweder nur in den großen Rucksack, den ich hatte, und in den kleinen, den F-Stop Guru, den ich immer gerne benutzt habe, da passte das halt nicht rein. Von daher brauchte ich wirklich einen neuen Rucksack. Und da war mir halt diese 36 Liter Variante aufgefallen mit der, die Large RCI. Und da passt es halt genau rein mit Kamera und noch einige Sachen daneben. Das ist halt genau das, was ich brauche. Das Einzige, was man dazu sagen muss, im Moment, das ändert sich aber, glaube ich, gibt es kein Indiz, weil wenn man das bestellt, ist dort kein Einsatz verfügbar, der das quasi mittig längs teilt. Also wenn man jetzt so ein 200 bis 800er da reinmacht, da muss man zwei so eine, Klettdinger zusammenbasteln, aber das wird sich, glaube ich, in der Zukunft auch noch ändern.
Genau, und das finde ich auch das Schöne an den beiden, also die beiden Gründer, mit denen wir beide permanent in Kontakt stehen, die hören uns auch zu und machen auch immer wieder neue Entwürfe und schlagen vor, wie man es verbessern kann. Das heißt, das finde ich besonders cool, das ist ähnlich wie bei Novoflex, mit denen ich ja schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, dass meine Ideen wirklich Gehör finden und wir selber momentan auch daran arbeiten können, aktiv unsere Wünsche umzusetzen. Das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist von mir die Frage, wie findest du denn generell die Lösung vom Brustgurt? Beim Brustgurt ist es ja so, bei F-Stop konnte man den verschieben, der war aber starr fixiert und dann hat man vorne zugeklippt und wenn der aus dieser Laufschiene rausgesprungen war, war es so gut wie unmöglich, das nochmal zusammen zu friemeln. In Jaevo geht er ja einen anderen Weg. Man kann ihn nämlich rausklippen und reinklippen auf der Höhe, auf der man den haben will und dann verschiebt er sich nicht mehr hoch und runter. Findest du die Lösung gut oder schlecht?
Also ich habe es jetzt noch nicht auf einer langen Wanderung getragen, von daher kann ich da jetzt noch nicht ganz so viel drüber sagen. So insgesamt fand ich das Tragesystem jetzt ganz gut, aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte eigentlich noch nie einen Rucksack, den ich jetzt mit, 20 Kilo Sachen hinten rein gemacht habe und dann aufgesetzt habe und dachte, oh, der trägt sich ja jetzt super angenehm. Also irgendwo, egal welche Marke, habe ich so, zumindest bei mir jetzt persönlich, habe ich das Gefühl, irgendwas drückt immer ein bisschen. Aber so insgesamt fand ich die Tragegurte schon ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das ja auch bei F-Stop zum Beispiel so, dass manche hatten bessere Gurte als andere. Und hier zumindest fand ich die Gurte jetzt bei dem Kleinen und bei dem Großen gut.
Ach so, ja, du meinst, dass die beim die Ultra Light Series hat immer ganz dünne Gurte gehabt.
Na, zum Beispiel,
die Mountain Series hatte dicke Gurte und
genau.
Ich fand immer, die Ultra Light, die waren einfach zu dünn.
Genau. Ich habe ja den Ultralight, den ganz kleinen, da war das gut. Und dann habe ich so, ich glaube, das heißt Ajna oder sowas. Und der hat so eine ganz dünne Gurte, die hatten mir nicht so gut gefallen. Da fand ich die bei dem Sucker, die ich hatte, zum Beispiel die dickeren, angenehmer. Und hier ist es so eine gute Mittellösung eigentlich. Das Einzige, was mich hier immer etwas im Übung gekostet hat am Anfang, ist es hier, ich muss nicht lügen, ich glaube, bei den Esterbrucksäcken sind die Bauchgurte außen dran und hier sind die an dem Innenteil befestigt. Deshalb ist es immer, muss man sich dran gewöhnen, dass man den Rucksack jetzt immer anders aufmachen muss mit dem dem Reißverschluss.
Ja, der klappt so ein bisschen weiter auf, ja. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu den Gurten. Ich finde halt sehr schön, dass der Brustgurt sich nicht mehr nach oben oder unten verschieben kann, sondern dadurch, dass man sozusagen eine Rasterung hat, bleibt der immer dort, wo man ihn eingestellt hat. Das persönlich finde ich sehr charmant, weil das hat sich bei mir früher immer verstellt. Und dann ist ja auch das Konzept so, dass man oben so eine Art Rolltop hat, wie man das auf Neudeutsch nennt. Das heißt, man hat dort einen Reißverschluss, wo man Sachen reinmachen kann und die dann zuklickt und dementsprechend oben nochmal mehr Stauraum bekommt. Was ich eben sehr, sehr gut finde, ist, dass dieser große Rucksack mit dem 600er drin noch Handgepäckmaße hat, solange man jetzt quasi dieses Rolltop zumacht und möglichst kompakt zusammenrollt. Das ist das, was mir eben bei dem F-Stop Schuka gefehlt hat, hat aber auch auf der anderen Seite den Nachteil, am Ende des Tages geht meiner Meinung nach in das in die 60-Liter-Variante weniger rein an Zubehör als in den Schuka von F-Stop. Und da habe ich auch schon mit denen gesprochen. Im Endeffekt muss es eigentlich irgendwann noch eine größere Variante geben für diejenigen, die halt noch mehr mitnehmen wollen als ich. Aber grundlegend finde ich es halt sehr, sehr schön gelöst, dass man das Ganze noch ins Fluggepäck mitnehmen kann, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Fotografen auf der Welt, die einen Supertäler haben, 400er, 600er oder ähnliches und das gerne mitnehmen wollen im Handgepäck. Und dann müssen sie so wie ich immer das ICU rausnehmen und mit dem ICU fliegen und den Rucksack in den Koffer reinlegen. Und das ist gehört jetzt der Vergangenheit an. Das finde ich sehr, sehr charmant gelöst. Das ist tatsächlich einer der Gründe, wo ich sagen kann, hey, das ist wirklich cool geworden.
Dieser Schuka oder wie auch der heißt, der ist aber auch, glaube ich, 70 Liter. Also der genau. Ist insgesamt größer, dafür passt aber auch nicht mehr ins Handgepäck. Was ich früher immer gemacht habe, ich habe dann die Extra Large ICU von F-Stop genommen und in meinen kleineren Rucksack reingesteckt. Das passt gerade so, diesen Ajna, weiß ich nicht, wie der heißt. Und dann jedenfalls kann man damit auch noch ins Handgepäck gehen, der passt dann genau rein. Ist zwar nicht so wie gedacht, aber es passt noch rein und so bin ich früher immer geflogen. Aber da ist es jetzt schon deutlich angenehmer und was mir wirklich gefällt, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe und du läufst und du willst schnell mal ein Foto machen, da kann ich jetzt halt einfach hinten den Rucksack aufmachen, Kamera ist schon dran, ich ziehe die raus, mache ein Foto. Und früher war das halt immer daneben dran und bis du dann die Kamera mal angesetzt hast, da war das Tier sowieso schon weg oder du hast es erst gar nicht probiert, weil du wusstest, bis der Rucksack auf ist, das Tele raus, ist eh alles vorbei.
Ich musste lachen oder schmunzeln gerade, weil ich gedacht habe, was erzählst du denn da? Und da ist mir eingefallen, dass du ja hauptsächlich das 600er hast und ich habe ja das 400er mehr im Einsatz als das 600er und das 400er hat ja schon immer reingepasst mit Kamera, nur das 600er nicht und das ist tatsächlich auch neu und was ziemlich cool ist, dass man mit dem ganz großen RCI eben auch das angesetzte 600er mit Kamera in den Rucksack genau. bekommt und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal trotz der Kompaktheit.
Ja, also ich habe noch keinen anderen Rucksack eigentlich. Es gibt wahrscheinlich auch welche. Es gibt ja unendlich viele Rucksäcke, aber so habe ich selber erstmal keinen gefunden gehabt, der handgepäcktauglich ist und man trotzdem das RF 600, was ja das längste 600er ist, mit Kamera noch reinbekommt. Das heißt, eine EF-Version mit angesetztem Adapter wird wahrscheinlich auch da reinpassen und das ist halt schon cool.
Ja, und was auch relativ cool ist, man kann sein F-Stop-Zubehör auch an den Nia Evo-Rucksack dranpacken. Das heißt, bei mir ist es, mein Lieblingstool ist ja der F-Stop Nevin. Das ist ja diese Tasche, die man an den Hüftgurt packen kann oder auch an seinen Gürtel. Und da habe ich ja immer eine R5 mit dem 100-500 dran oder manchmal auch einfach nur das 20-200er drin, wenn ich Makros machen gehe. Und da kann ich halt am Hüftgurt sozusagen noch ein weiteres Objektiv dran haben. Und das ist etwas, was mir halt das Volumen nochmal erhöht, weil ich ja doch sehr viele Objektive oft dabei habe. Und da finde ich es cool, dass man auch 1:1 das Zubehör untereinander einfach verwenden kann. Das finde ich auch schön gelöst.
Ich nehme mal an, dass man auch diese RCIs in einen F-Stop-Rucksack reinstecken könnte. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber nehme ich mal an, weil die Größe wird ja schon ähnlich sein.
Genau, das wurde mir auch so zugetragen, dass man sozusagen auch ICUs und RCIs untereinander tauschen kann. Würdest du lieber die RCIs benutzen oder die ICUs? Oder ist das egal?
Nein, also deshalb hätte ich ja, mir gefallen die neuen RCIs in jedem Fall besser. So, ich finde das Material cool, ich finde es auch cool, dass sie schwarz sind. Und das hat mir in jedem Fall sehr gut gefallen. Und da könnte man dann zum Beispiel auch die RCI, wo das 600 da reinpackt, zum Beispiel in einen alten Rucksack reintun, wenn man das machen möchte oder so. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und jetzt, um diese Dauerwerbesendung mal zu beenden, das Einzige, was mir auch noch gefällt, die sind diese kleinen Pouches. Weiß ich nicht, ob sie dir die mitgeschickt haben. Die kann man auch noch an den Bauchgurt dran machen oder auch so als kleine Tasche einfach in den Koffer werfen. Und die gefallen mir sehr gut. Und ich glaube, was halt auch noch ist, die Rucksäcke sind, glaube ich, mehr wassergeschützt oder wasserabweisend als jetzt andere auf dem Markt, was auch ganz gut ist.
Genau, das war für mich oder ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, mein erster Eindruck ist, der ist viel, viel wasserdichter und ich brauche das Regencape eigentlich nicht mehr. Bei meinem F-Stop Schuka habe ich ja sozusagen, sobald es regnet, dauerhaft immer dieses Regencape drauf. Und ich habe das Gefühl, dass das hier viel, viel wasserdichter ist. Aber das muss ich jetzt auch noch in der Praxis rausstellen in den kommenden Monaten. Wie gesagt, ich eier jetzt irgendwie seit irgendwann letztes Jahr, also seit so 3, 4, 5 Monaten eier ich jetzt mit dem neuen Rucksack von Nia Evo rum und bin am Probieren und Testen. Es gibt, wie gesagt, viele Punkte, die mich positiv ansprechen, gerade auch dieses Thema Wasserdichtigkeit. Es gibt einen Punkt, den finde ich nicht ganz so gut. Ich sag den einfach mal, weil der lässt sich so unglaublich schwer nachvollziehen und auch so schwer in Worte fassen. Wenn ich beide Rucksäcke voll befüllt habe, also für mich den großen F-Stop Schuka und diesen Nia Evo Inside Fjord 60 und mich dann mit der vollen Fotoausrüstung um meine eigene Achse drehe sozusagen, ja, dann habe ich das Gefühl, dass der Nia Evo mich stärker nach außen trägt, also als der Schuka, dass der in ganz schwierigem Gelände, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem so trittsicher bin wie mit dem anderen. Das kann ich noch nicht richtig gut beurteilen. Das ist so ein einfach so ein Bauchgefühl, wo ich sage, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass der von der Form her mich ein bisschen stärker nach außen trägt, der Rucksack. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrücken soll. Der macht mehr Außenrotationskraft. Keine Ahnung.
Naja, ich nehme an, weil der kleiner ist und halt fast gleich viel reinpasst, wird er halt dadurch wahrscheinlich etwas dicker werden und dann mehr nach außen stehen, beziehungsweise die Gurte sind halt anders designt.
Und hast du jetzt den 36 Liter und den 26 Liter oder nur den 36 Liter?
Ich habe den 36. Es gibt doch gar keinen 26.
Doch, es gibt noch einen ganz kleinen, 26.
Aber ist das ein Alter? Also den ich habe 36 und den 60. Okay. Zu klein brauchte ich auch nicht.
Weil ich überlege, ob ich so fürs Notebook und ein paar andere Sachen mir nicht nur einen fürs Fahrrad hole. Und ich fand den 36er jetzt zum Fahrradfahren ein bisschen zu groß, oder was meinst du?
Ja, also da passt schon gut was rein. Das ist jetzt, er ist deutlich größer als zum Beispiel mein F-Stop Guru Ultralight. Von daher würde es durchaus Sinn machen, auch noch einen kleineren gegebenenfalls zu haben, wenn man jetzt mal nur ganz wenig mitnehmen möchte.
Genau, nee, deswegen, also ich habe überlegt, ob ich mir nicht den ganz kleinen zum Fahrradfahren hole. Das war so noch eine Idee von mir. Da bin ich aber auch noch nicht ganz sicher. Und falls ihr jetzt Lust und Freude habt, euch auch einen Nia Evo Rucksack zu kaufen, dann könnt ihr uns unterstützen, weil wir kriegen natürlich auch was dafür. Aber umgekehrt kriegt ihr auch einen Rabatt mit dem Gutscheincode NATUREBAG10 gibt es 10% Rabatt auf eure Bestellung und sowohl in Übersee als auch in Europa gibt es halt zwei verschiedene Webseiten. Das gibt es einmal niaevo.eu, das ist die Seite für Europa und dann gibt es niaevo.com, die eben überall auf die Welt liefern, je nachdem, wo ihr sitzt, dass ihr da eben auch bestellen könnt. Und dann kriegen Jan und ich auch eine gewisse Affiliate-Provision, die wir uns tatsächlich auch teilen. Ist die erste Kooperation, die Jan und ich sozusagen machen. Ich bin mal gespannt, wenn es in einem Jahr keine Podcasts mehr mit Jan gibt, dann wissen wir, dass es am Geld gescheitert ist am Ende.
Dann wissen wir, dass es, oder wir sitzen auf einer Villa in, auf meiner Villa in Spanien.
Mallorca, schön. Ja. Das ist von mir aus ist das nicht so weit wie von dir.
Aber wenn, wäre auch mal interessant, das haben ja vielleicht auch schon Leute, die jetzt zuhören, so einen Rucksack, können ja auch mal sagen, was die davon halten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns über euren Input auch. Wenn ihr Sachen habt, die euch stören, ja, dann schreibt uns das, weil das ist relativ cool. Dann können wir prüfen, ob wir das gut finden oder schlecht finden, was ihr da schreibt und das dann weitergeht. Nee, aber es ist doch so, weil manchmal fällt einem das ja gar nicht auf. Keine Ahnung, dann sagt mir der eine, ey, der Reißverschluss ist lauter als der andere und dann denke ich so, ah ja, muss ich mal nachhören und vielleicht wird mir das ja selber gar nicht auffallen. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr wertvoll, wenn uns da auch Input geliefert wird, dass wir weitertragen können, weil so werden die Rucksäcke ja noch besser für uns, was ich halt auch relativ cool finde.
Natürlich.
Jetzt ist noch eine Sache auf meiner Liste, die ich unbedingt loswerden wollte. Und zwar ist mir das aufgefallen, als wir über Photoshop gesprochen haben, habe ich es vergessen. Hast du mal dieses neue Objektivunschärfe Beta getestet?
Nein.
Nee, ich habe ja dieses Objektivunschärfe, da kannst du ja den Hintergrund noch weich zeichnen. Und ich finde das halt relativ cool, die Idee, weil ich mit meinem Handy total gerne Live-Fotos mache. Ja, dann bewegen die sich und gleichzeitig habe ich ein Foto gemacht. Finde ich super cool bei Apple. Aber das geht natürlich nicht im Porträtmodus, sondern nur im normalen Fotomodus. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ein richtig cooles Foto, aber ich hätte gerne das Ganze besser freigestellt. Und dann habe ich das reingeladen in dieses, also in Photoshop, in Lightroom und habe diese Objektivunschärfe getestet und mal verglichen mit dem iPhone direkt. Und es ist krass, wie viel schlechter das Adobe-Produkt ist in dieser Beta als das iPhone nativ. Also man merkt, dass das iPhone diesen LiDAR-Sensor hat, der ein 3D-Modell aufnimmt und dann quasi den Hintergrund unscharf zeichnet. Das ist viel, viel besser an den Kanten der Haare von Menschen als jetzt diese Objektivunschärfe von Lightroom. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte das dann da reingemacht und das sah so bescheiden aus, dass ich das nicht ertragen habe. Also ich habe es wieder rückgängig gemacht. Da muss Adobe echt nochmal nachlegen, muss ich sagen. Aber die haben ja auch Beta dran geschrieben. Bestimmt lernt das Modell aktuell noch, wie das richtig gut funktioniert. Aber ich fand es, muss ich ehrlich sagen, richtig schlecht bis jetzt. Aber das habe ich ja auch damals über das automatisch Maskieren gesagt. Und mittlerweile ist automatisch Maskieren so gut geworden, dass ich ein bisschen Vertrauen habe, dass die es auch besser hinkriegen werden in Zukunft.
Naja, das eine hängt ja irgendwie auch mit dem anderen zusammen, weil beides halt die Motiverkennung ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin persönlich überhaupt kein Freund vom, wie sagt man denn jetzt auf Deutsch, den Hintergrund zu verschwimmen zu lassen.
Weichzeichnen.
Weichzeichnen, da sind wir. Das weiß ich nicht, das gefällt mir mal gar nicht. Das kann man in der Regel auch immer sofort sehen und sieht auch immer ziemlich fake aus. Also das versuche ich eigentlich, also benutze ich nie. Wenn überhaupt mal, da mache ich lieber irgendwie, dass ich noch ein bisschen eine andere Farbe in den Hintergrund einbringe oder mit was anderem drüber lege. Aber jetzt ist so weich zu zeichnen, weiß ich nicht, passt nie. Und bei Leuten geht es ja auch schon besser. Gerade bei Tieren ist es aber so, dass das eigentlich immer so nicht akkurat ist, dass da immer irgendwas nicht richtig maskiert ist und dass es dann sowieso komisch aussieht. Von daher ist es was, was ich eigentlich fast gar nicht benutzen würde, weil ich auch denke, das ist eher was, was man dann lieber mal in der Kamera macht oder dann anderweitig bearbeiten kann und jetzt nicht unbedingt durch Weichzeichnen. Aber vielleicht, wenn es mal richtig gut wird in der Zukunft, werde ich es auch benutzen, aber im Moment sehe ich zumindest da jetzt nicht so einen großen Nutzen.
Ich glaube, das liegt daran, dass wir Tiere meistens mit dem Tele fotografieren und da ja der Hintergrund gestaucht ist. Ich muss sagen, bei den kurzen Brennweiten, also jetzt bei 24 mm, die das iPhone ja hat in der aktuellen Variante, funktioniert das ja schon relativ gut. Und wenn man jetzt Jetzt holen wir uns die Hater hier rein. Ich finde auch, wenn man mit dem iPhone im Porträtmodus fotografiert, also 24 mm und dann die Blende hinterher maximal aufmacht, also kannst du ja quasi eine Blende von 1.4 imitieren, ja. Und wenn du dann noch den iPhone-Filter strahlend drüber haust, ja, also so die peppigen Farben, dann kriegt das schon so ein bisschen den Leica-Look, den viele auf Instagram verfolgen. Jetzt kriegen wir viele Hater-Kommentare, aber tatsächlich finde ich dann die Farben samt dem Look eigentlich teilweise richtig cool bei Kinderfotos, muss ich zu meiner Schande einfach mal so hier laut gestehen. Jetzt habt ihr es alle auf Band, die Leica ist genauso gut wie ein iPhone. Nee, natürlich nicht, und? Aber ich finde es halt auch echt beeindruckend, wie gut dieser Porträtmodus bei der kurzen Brennweite wirkt. Also ich muss echt manchmal zweimal reinzoomen, um wirklich zu sehen, dass das Handy gefaked hat und dass das nicht mit der Festbrennweite gemacht ist, weil bei mir die Bilder vom Handy mit denen aus der richtigen Kamera zusammenlaufen auf dem Handy, und das finde ich echt erstaunlich manchmal.
Ja, und ich denke, gerade bei Leuten wird es auch besonders gut halt funktionieren. Mit anderen Sachen wird es wahrscheinlich noch deutlich länger dauern, weil ja auch, es ist ja auch viel einfacher, Personen zu erkennen, weil, ich sag mal, Leute sehen zwar anders aus, aber Personen haben doch immer ein sehr ähnliches, geben ein sehr ähnliches Bild ab, wenn jetzt Tiere oder Pflanzen oder so, es ist ja deutlich schwieriger für jetzt die automatische Erkennung, was zu erkennen.
Naja, nee, es ist definitiv so, und es ist aber auch faszinierend halt, wie viel sich da tut, und auch dieser Action-Modus, ich weiß nicht, ob du den je benutzt hast im iPhone?
Glaub nicht.
Es gibt einen Video-Action-Modus, der ist so krass gut stabilisiert, ich bin neulich rückwärts einen Berg runtergerannt, ja, und dabei habe ich hinter mir zwischen den Beinen gefilmt, ja, und ich habe gedacht, das kann, also ich habe ja gesehen, wie das wackelt, und ich habe das nur gesehen, und ach du Kacke, das kann sich ja kein Mensch angucken. Und das ist so sauber hinterher stabilisiert, das ist der Wahnsinn. Also dieser, also für alle, die mal irgendwas im Rennen filmen wollen, ne, Action-Modus vom iPhone ausprobieren, es ist wahnsinnig krass, was da auf einmal für Videosequenzen rauskommen mit 2,6K. Es ist einfach beeindruckend. Natürlich braucht man dafür auch genug Licht, klar, aber irgendwie bei normalem Tageslicht draußen ist es echt krass, was da rauskommt am Ende.
Du hast natürlich einen sehr großen Crop wahrscheinlich dann drauf.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ich würde sagen, dass da aus den 24 mm auf 35 mm oder so beschnitten wird, ganz klar. Aber es sieht halt einfach cool aus, und das Witzige ist, der schaltet auch automatisch in die weitwinkligste Kamera erstmal. Das heißt, in diese 13 mm und croppt dann quasi auf 24 fast raus und stabilisiert dann das Bild. Das ist natürlich mega Crop, aber es ist absolut krass, was man damit machen kann.
Ja, klar. Also haben wir jetzt auch heute gelernt, Leute, die deine Instagram-Story sehen, wissen, dass du jetzt immer irgendwelche Schönheitsfilter drauf hast. Und eigentlich fotografierst du mehr mit deinem iPhone als mit einer richtigen Kamera.
Das Letztere stimmt nicht. Wenn ich mir anschaue, wie viele Bilder ich mit dem iPhone mache. Ich mache mit dem iPhone irgendwie 5-6 Bilder. In der Zeit mache ich mit der R5, wenn ich einen Menschen fotografiere, 100 Bilder mit 20 Bildern pro Sekunde. Genau. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich sinnvoll Serienbilder mit dem iPhone mache. Da muss ich mich irgendwann noch dran machen, weil ich da tatsächlich ein Einzelbildfotograf bin.
Ja, ich mache eigentlich kaum noch, nur wenn ich unterwegs bin, mache ich eigentlich Fotos damit, aber da ist es schon ganz gut. Ich muss mir auch, weiß ich nicht, nächstes Jahr werde ich mir vielleicht auch mal wieder ein neues gönnen, weil die Kameras ja doch auch immer besser werden mit jeder Generation.
Ja, wobei ich jetzt ja auch das 14 Pro habe und noch nicht das 15 Pro. Ich hänge ja eine Variante nach.
Dann haben wir ja, glaube ich, das gleiche sogar.
Ich glaube, wir hatten damals auch erzählt, dass wir es gekauft haben. Das ist aber jetzt dann anderthalb Jahre her, und dann haben wir schon wieder alles vergessen.
Ja.
Gut, super, Jan. Dann schaut nochmal in die Shownotes rein, alle. Das heißt, da findet ihr den Link zu Nia Evo, da findet ihr den Gutscheincode, da findet ihr die beiden Bilder, die Jan manipuliert hat, und dann seht ihr einfach, was der für Ferkeleien da macht, ne? Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Dir schicke ich nie wieder Bilder. Bis dann. Ciao.